Ich begrüße auch alle ganz, ganz herzlich. Ja, die Vorbereitung zur heutigen Predigt fiel mir nicht leicht. Im Bibeltext, über den es heute geht, geht es um Angst und inneren Frieden mit Gott. Ich habe Frieden mit Gott und ich habe auch schon unzählige Male erlebt, wie eine absolut übernatürliche Freude in mich kam. Unerklärlich, trotz widriger Umstände. Aber, und jetzt kommt mein Problem, die Wochen, in denen ich diese Predigt vorzubereiten hatte, hatte ich diesen inneren Frieden oft auch nicht. Es gab genauso Nächte, in denen ich unruhig im Bett lag, Angst hatte, trotz Gebeten, Atemübungen, Gedankentraining, stundenlang hin und her wälzte, ohne diesen Frieden. Und ich betete jeweils zu Gott, ja, zeige mir entweder Schuld in meinem Leben oder schenke mir diesen Frieden. Aber Gott zeigte weder Schuld, noch gab er diesen Frieden. Ja, und was soll ich jetzt predigen? Jetzt kommt dieser Bibeltext, was soll ich tun? Über etwas predigen, was ich nur teilweise erlebe, das kommt nicht in Frage. Und genauso wenig, dass ich euch irgendwie mit allgemeinen Floskeln zudecke und abspeise und irgendetwas schönrede. Also, Trick Daniel, ich dachte, okay, ich nehme einfach die Verse am Ende des Kapitels. Da geht es um Thomas, der Zweifel hatte und da gibt es Geniales zu sagen. Aber ich hatte den Eindruck, dass Jesus sagt, nein, Daniel, predige über diesen Abschnitt. Ich will mit dir reden. Also ich machte mich daran und zum Glück. Gott schenkte mir diese Freude und diesen inneren Frieden wieder. Und ich darf heute einiges von dem weitergeben, was Jesus mir gezeigt hat. Aber gleichzeitig stehe ich als einer von euch, der das auch kennt. Angst. Und diesen inneren Frieden nicht immer hat. Also, es steht einer vor euch, ein fröhlicher Mensch mit Löchern. Ja, die Jünger hatten Angst. Und das kam so. 3 Tage nach der Kreuzigung Jesu ging Maria aus Magdala zum Grab. Georg hatte darüber gepredigt, super Gedanken. Ja, sie kam und sie traut ihren Augen nicht. Der Stein war weg, das Grab war leer. Und dann erschien ihr Jesus. Er redete mit ihr und am Schluss des Gesprächs sagte er, hey, geh zu den Jüngern und verkündige ihnen, was du gesehen hast. Sag ihnen, dass ich auferstanden bin. Also Jesus hält sich hier wieder mal nicht an die Spielregeln. In der damaligen Zeit betrachtete man die Frauen als nicht zurechnungsfähig. Ihre Zeugenaussage hatte null Bedeutung. Die durfte nicht mal im Gericht aussagen. Und jetzt macht es Gott genauso, dass als erstes eine Frau Zeugin ist von der Auferstehung Jesu. Nicht ein Mann, weder Johannes noch Petrus noch Jakobus, nein, eine Frau. Dazu noch eine Frau, die ursprünglich ganz schlimm dran war, ganz unten, von Dämonen besessen bis zum Geht nicht mehr. Und dann schickt er diese Frau als Zeugin, um diesen Männern, den Jüngern, davon zu berichten, von der Auferstehung Jesu, von der größten, genialsten Botschaft, die es überhaupt gibt. Ich finde das genial. Ob das die Jünger so genial fanden, weiß ich nicht. Aber wir steigen jetzt da in den Text ein, Johannes 20, und ich lese ab Vers 18. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Und jetzt, am Abend jenes Sonntags hatten die Jünger solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Also die Jünger hatten Angst. Für außenstehende Menschen ist die Angst oft nicht nachvollziehbar. Wie kann jemand Angst vor Krankheiten haben, wenn er doch kerngesund ist? Wie kann eine Mutter ein Kind zur Welt bringen und Angst vor einer Maus haben? Das ist für Außenstehende oft nicht nachvollziehbar. Aber für die Betroffenen ist die Angst real. Und dieses Nicht-Verstanden-Werden oder sich sogar selber nicht verstehen, verschärft das Ganze noch. Wir können uns das so vorstellen. Ich habe hier so ein Rubberband. Heute, 18. April. Wenn ich mit den Gedanken in die Vergangenheit gehe, gehen auch meine Gefühle mit. Und wenn die Vergangenheit nicht aufgeräumt ist, nicht geklärt, unversöhnt, werden auch meine Gefühle negativ sein. Und wenn ich gedanklich in die Zukunft gehe, gehen auch meine Gefühle in die Zukunft. Und je düsterer ich die Zukunft sehe, desto düsterer werden auch meine Gefühle. Und in den vergangenen Monaten gab es in unserer Bevölkerung eine enorme Zunahme von Angst, auch eine Zunahme von Panikattacken. Bei vielen wird diese Angst durch die Isolation und durch die Gedanken in die Zukunft genährt. Was ist mit dieser enormen Verschuldung? Milliarden werden da ausgegeben. Wohin geht das? Was werden die psychischen und moralischen Folgen des Lockdowns sein, vor allem für die Kinder und Jugendlichen? Begründete Ängste. Genauso waren die Ängste der Jünger damals begründet. Die Jünger wussten, die Leute, die Jesus umgebracht haben, denen sind wir bekannt. Und wenn sie Jesus umbrachten, ist es relativ naheliegend, dass sie es bald auch auf uns abgesehen haben. Und was machen die Jünger? Sie verschließen alle Türen. Sie ziehen sich zurück, sie verstecken sich hinter schützenden Mauern. Sie lassen niemanden rein, sie sperren sich ein. Wohl wissen, dass sie dadurch auch weniger Freiheit haben, aber das ist ihnen egal, sie wollen einfach niemanden an sich heranlassen. Eine Form des niemanden an sich heranlassen kann auch sein, dass ich alles kontrollieren muss. Dass ich mir schwer tue, irgendwo die Kontrolle abzugeben. Dass ich mich überall absichern will. Dass ich über alles informiert sein will. Dass ich mir schwer tue mit Loslassen. Dass ich grundsätzlich misstrauisch bin. Also die Jünger sperrten sich ein. Menschen mit Angst können sehr einsam sein. Sie erlauben anderen Menschen nicht hineinzukommen. Und durch die Corona-Maßnahmen durfte man zuerst niemanden so in die Nähe lassen, räumlich. Und jetzt fällt es gar nicht mehr auf, wenn man weiterhin niemanden reinlässt. Und plötzlich ist da Jesus in diesem Raum, mittendrin. Und ich stelle mir das ziemlich krass vor. Die verängstigen Jünger und plötzlich kommt da Jesus durch die Wand oder wo auch immer her. Und interessant ist, er ändert nicht die Umstände. Ich meine, Jesus hätte ja auch vor der Tür da vorne hinkommen können und mal alle Feinde wegputzen können. Dann wäre die Gefahr weg und die Angst auch. Aber das macht er nicht. Er überfordert die Jünger auch nicht. Er klopft nicht an die Tür und ruft, hey, Nachmittag um 3 treffen wir uns auf dem Marktplatz. Das wäre wahrscheinlich für die Jünger nicht so einfach gewesen. Nein. Er ändert die Situation nicht, aber er kommt mit seiner Gegenwart in ihren Schutzraum. Angst ist nie ein guter Ratgeber. Wenn ich aus Angst heraus eine Entscheidung treffe, ist diese meistens nicht von guter Qualität. Und in unserem Beispiel trieb die Angst die Jünger ins Versteck und sie konnten ihre Berufung gar nicht leben. Aber interessant, Jesus geht gar nicht auf diese Angst ein. Er gibt keine Tipps, er hält keine Predigt, er beachtet sie irgendwie gar nicht. Wer von euch hat einen Hund? Ja gut, es gibt einige wenigen. Habt ihr schon mal versucht, einem Hund einen Knochen aus dem Mund zu reißen? Der gibt den nicht her. Der kann noch so trocken, noch so wertlos sein. Der Hund wird ihn nicht loslassen. Und je größer der Hund ist und je mehr, dass ich zerre, desto nachteiliger kann das für mich werden. Aber wie kriegst du einen Hund dazu, seinen Knochen loszulassen? Ganz einfach. Du musst nur mit einem Steak wedeln. Du kommst und er wird, so schnell kann man gar nicht schauen, der Knochen liegt am Boden. Und wir Menschen haben da Ähnliches wie Hunde. Jesus versucht mit keinem Wort diese Angst wegzunehmen, sondern er kommt mit einem Steak. Das lesen wir jetzt in Vers 20, 19 und 20. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Also er kommt sogar mit einem Dreifachsteak. Zweimal Friede und in der Mitte die Wundmale. Also er kommt mit Friede sei mit euch. Früher dachte ich, ja, Frieden, das ist langweilig. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir irgendmal als Kinder Frieden gespielt hätten. Krieg schon. Wir haben Pfeile gebastelt, Bogen, Schwerter, Wurfgeschosse, mal fast einen Wald angezündet. Aber Friede ist nicht etwas Langweiliges, sondern etwas absolut Geniales. Frieden hat zur Folge, dass die Beziehung zu mir, zu Gott, zu anderen Menschen, wo auch immer Friede da ist, Freude gibt, Energie gibt, um etwas zu bewegen. Und jetzt kommt Jesus und er wünscht nicht, ja, ich wünsche euch ein bisschen Frieden, hoffentlich geht das alles irgendwie gut. Nein, er spricht ihnen den Frieden zu. Da ist Friede, es ist vollbracht. Sein Tod am Kreuz ermöglichte diesen Frieden zwischen Gott und dem Menschen. Die Bereinigung der ganzen Vergangenheit ist möglich. Es gibt Vergebung. Es gibt Frieden über den Schatten meiner Vergangenheit. Und dann zeigt Jesus seine Hände und seine Seite. Ich meine, erstaunlich ist ja, dass Jesus nach der Auferstehung überhaupt noch diese Wundmale hatte, dass man die noch sah. Ein Arzt untersuchte die damalige Praxis der Kreuzigung und schildert aus medizinischer Sicht, was bei der Kreuzigung vor sich ging. Und zuerst beschreibt er, dass man nicht hier die Nägel einsetzte, nicht weil es da ausgerissen wäre, sondern hier im Handgelenk. Und er schreibt, der Legionär fühlt nach der Vertiefung an der Vorderseite des Handgelenks. Er treibt einen schweren, viereckig gehämmerten Eisennagel durch das Handgelenk und tief in das Holz. Schnell bewegt er sich zur anderen Seite und wiederholt dieses, darauf achtend, nicht die Arme zu fest anzuziehen, sondern eine Flexion und Bewegung zu erlauben. Dann wird der linke Fuß gegen den rechten gepresst. Mit gestreckten Füßen und Zehen nach unten wird ein Nagel durch beide getrieben, die Knie etwas gebeugt. Das Opfer ist jetzt gekreuzigt. Da er mit dem Gewicht auf den Nägeln in den Handgelenken durchhängt, schießt qualvoller, feuriger Schmerz von den Fingern über die Arme, um im Gehirn zu explodieren. Wenn er sich hochdrückt, um diese Qual zu vermeiden, stellt er sein volles Gewicht auf den Nagel, der durch die Nerven zwischen den Mittelfußknochen reißt. Das bedeutete das Zeigen seiner Wundmale. Die Kreuzigung war oft so grausam, dass man den Leuten oft die Zunge rausgeschnitten hat, weil sie dermaßen lästerten und fluchen und das selbst für die hartgesottenen Römer zu viel war. Und diese Wundmale zeigt Jesus und verdeutlicht damit, das ist etwas von dem Preis, den ich für euch bezahlt habe, den dieser Zugang zu Gott gekostet hat. Und dann heißt es, die Jünger wurden froh, als Jesus sah. Wahrscheinlich geschah bei ihnen genau dasselbe, was später der Apostel Paulus schrieb. In Römer 8, er fasst es so zusammen, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Wie soll er uns mit ihm nicht alles andere schenken? Es hat so viel gekostet, es muss so eine Liebe dahinter stecken. Und das machte die Jünger froh. Und jetzt sagte Jesus noch einmal, hey, Friede sei mit euch. Es steht nicht im Text, weshalb er diesen Frieden wiederholt. Persönlich nehme ich diese erste Friedenszusage in Bezug auf die Vergangenheit und die zweite in Bezug auf meine Zukunft. Da ich meine Schuld bekannt habe, Jesus Christus, da ich allen vergeben habe, die mir schuldig wurden, ist dieser Friede über mich ausgesprochen. Ich habe Frieden mit Gott. Ich kann ihn abholen. Und genauso in Bezug auf die Zukunft. Wenn Jesus schon so viel bezahlt hat, so ein Opfer brachte, um mich zu retten, dann wird er mir auch in der Zukunft beistehen. Es kann gar nicht sein, dass er irgendwie einfach abbricht. Und im Text, in diesem Textabschnitt demonstriert Jesus wieso das Prinzip, dieses Prinzip, wie man von Angst zu innerem Frieden kommt. Einige Jahre später führt Paulus dieses Prinzip aus und gibt ganz konkrete Anleitungen. Paulus stand, also das machte, unter brutalem Druck. 30 Jahre lang hat er treu gedient, dann wurde er durch Intrigen verhaftet. Bei seiner ersten Verteidigung stand ihm niemand bei. Kein einziger von seinen Mitchristen war dabei. Alle ließen ihn im Stich. Und dann war er im Gefängnis. Aber nicht nur das, einige nutzten seine Gefangenschaft aus, um ihm eins auszuwischen. Und er lebte da mit unerfüllten Wünschen. Zum Beispiel hätte er gerne nach Spanien, gegangen, Nora. Aber er kam wahrscheinlich nie dahin. Und auffällig ist, dass auch bei Paulus Gott die Situation nicht ändert, sondern er kommt mit seiner Gegenwart in die Gefängniszelle. Und Paulus erlebt diese Freude, diesen Frieden, trotz aller Ungerechtigkeit und trotz allen unerfüllten Wünschen. Und so gibt er aus dieser Zelle heraus in Philipper 4, 4-9 eine ganz konkrete Anweisung, wie wir zu dieser Freude, zu diesem Frieden kommen können. Und ich picke jetzt drei Dinge heraus, die mir jetzt in den letzten Wochen ganz besonders geholfen haben, diesen inneren Frieden wieder zu finden. Da heißt es, durch Gebet und Flehen. Gebet heißt, ehrlich sein mit Gott. Vergiss all diese evangelikalen Redewendungen. Ich muss meine Gefühle nicht in Watte einpacken, um sie zu Gott zu bringen. Ich kann Gott gar nicht enttäuschen. Das wäre ja, dann hätte ja sich Gott getäuscht. Nein, ich kann so kommen, wie ich bin. Und da finde ich Psalm 55 krass. David redet über seine eigenen Glaubensgeschwister, mit denen er früher zusammen war, und er sagt zu Gott, Vers 16, der Tod soll sie überfallen, Leben sollen sie hinabfahren ins Totenreich. Aber das hört sich gar nicht gut an. Bringe sie um, sie sollen ins Totenreich runterfahren. David hat ja auch ein Loch. Und ich bin mir nicht sicher, ob er es wirklich so gemeint hat, aber seine Gefühle waren so. Und Gott lässt das sogar in die Bibel drucken. Flehen. Flehen heißt eigentlich, belästige Gott mit deinem Anliegen. Also wir haben gelernt, dass wir niemanden belästigen sollen. Zumindest wurde ich so erzogen. Und das wenden wir dann auf Gott an. Aber wenn etwas groß genug ist, um davor Angst zu haben oder sich Sorgen zu machen, ist es auch groß genug, um Gott damit zu belästigen. Gott kann damit umgehen. Jakob Tröster, 3 Wochen und 3 Tage alt, der kann Dodo und Benjamin belästigen, wie er will. Der kann morgens schreien, abends, nachts, egal, der schreit einfach. Aber die Eltern nehmen es ihm nicht übel. Und so darf ich zu Gott kommen, ich darf ihn belästigen. Und wenn ich in diesem Sinn in einer Krise bin, dann hilft es mir, das nicht im Büro zu tun, sondern irgendwo draußen, wo es niemand hört, wo ich das laut machen kann. Einfach für mich. Und dann das Dritte, sagt Paulus, mit Danksagung. Egal wie ich mich fühle, ich entscheide mich, Jesus zu danken. Und damit ehren wir Gott. Wir sagen nicht, dass es uns danach zumute ist, sondern wir danken einfach. Und wir drücken damit aus, Gott, ich verstehe dich jetzt nicht, ich finde es furchtbar, aber ich vertraue dir. Und dann heißt es in Philipper 4, Vers 7, dann wird der Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren. Ich habe im Skript einige Punkte ausgeführt, aber es ist so genial. Wir haben eine Anleitung, wie wir von dieser Angst zu diesem inneren Frieden kommen können. Und jetzt nach diesem Dreifach-Steak heißt es Folgendes. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende euch auch. So sende ich jetzt euch. Jetzt dürfen wir dieses Steak anderen anbieten. Diese geniale Botschaft. Gerade in der Zeit, in dieser Corona-Zeit, wo so viel Angst ist, wo so viel die Identität gerade der Jugendlichen einfach angeknackt ist. Verständlich. Wer bin ich? Und jetzt sendet uns Gott raus mit so einer genialen Botschaft. Und er sagt, so wie ich gesandt wurde, so sende ich euch. In den Evangelium wird 40 Mal erwähnt, Jesus 40 Mal, dass er vom Vater gesendet ist. Und genauso sendet er jetzt uns. Wenn ich gesendet werde, ist der Sender der Initiator, der Planer. Er trägt die Verantwortung für mich, nicht ich. Solange ich gehorsam bin, ist es Chefsache, was mit mir passiert. Ich brauche mich nicht darum zu sorgen. Die einzige Sache, vor der ich mich als Christ fürchten soll, ist mein eigener Gehorsam. Dass ich gehorsam bin. Und dann gibt Gott und gibt Jesus den Jüngern eine Ausrüstung mit. Er hauchte sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wie ich das verstehe, bekamen die Jünger diesen Heiligen Geist für diese 50 Tage bis Pfingsten, weil da bekamen ihn dann alle. Aber die Jünger wurden jetzt schon damit ausgestattet, dass sie diese Zusammenhänge verstehen konnten, dass Petrus nachher eine Pfingstpredigt halten konnte. Und so wurden sie damit ausgerüstet. Und dann heißt es, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Wir haben nicht die Autorität, Sünden zu vergeben, aber wir haben die Autorität durch das Evangelium, den Menschen zu sagen, wenn du deine Sünden bekennst, dann vergibt sie Gott ein für alle Mal. Und wir haben auch die Autorität zu sagen, wenn du das nicht tust, dann bleibt die Sünde. Also Jesus sendet die Jünger aus mit dem Heiligen Geist und mit Vollmacht und einer genialen Botschaft. Und er sandte sie nach Galiläa, das heißt nach Hause. Beginn zu Hause das Evangelium zu leben. Wenn du es in deinem Elternhaus nicht kannst, wirst du es auch draußen nicht können. Ein Missionar, der in den 60er Jahren in einem kommunistischen Land arbeitete, erzählte folgende Geschichte. Ich möchte das lesen. Ein aktiv arbeitender Christ in einem kommunistischen Land wurde verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Bereits kurz nach seiner Verhaftung wurde er wieder aus seiner Zelle geholt und in ein geheimes Verhörzimmer gebracht. Am Tisch saßen ein Geheimdienstinspektor und ein Arzt. Und vor ihnen auf dem Tisch lag eine aufgeschlagene Bibel. Dem christlichen Gefangenen wurde befohlen, Platz zu nehmen, und die Befragung begann. Sie fragten ihn: Glaubst du, dass dieses Buch Gottes Wort ist? Der Christ bejahte dies, ohne zu zögern. Daraufhin ließen ihn der Geheimdienstinspektor einen Bibelvers vorlesen, und zwar Markus 16, 18. Wenn sie Schlangen anfassen und ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Glaubst du diesen Teil der Bibel auch? Fragte der Inspektor mit Nachdruck. Der Christ antwortete wiederum mit Ja. Da stellte der Inspektor ein Glas vor ihnen auf den Tisch und erklärte: In diesem Glas befindet sich ein sehr starkes Gift. Wenn die Bibel wahr ist, worauf du ja bestehst, dann wird dir das Gift nicht schaden. Und damit du weißt, dass wir dir nichts vorspielen, schau gut zu. Der Inspektor brachte einen großen Hund herein, welchen er von der Flüssigkeit trinken ließ. Nur wenige Minuten später lag der Hund tot am Boden. Der Inspektor sah den Christen an und fragte ihn: Behauptest du immer noch, dass dieses Buch wahr ist? Der Christ antwortete: Ja, es ist Gottes Wort und es ist wahr. Dann trink das ganze Glas, schrie ihn der Polizeiinspektor an. Der Christ wusste, dass dies ein Test war. Er bat um Erlaubnis, davor beten zu dürfen, was ihm gewährt wurde. So kniete er sich vor dem Tisch nieder, nahm das Glas in seine Hände und begann zu beten. Er betete für seine Familie, dass sie standhaft und treu bleiben in ihrem Glauben. Er betete für den Polizeiinspektor und den Arzt, dass sie Gott finden und auch Christen werden würden. Und zuletzt betete er: Gott, du siehst, dass sie dich herausgefordert haben mit diesem Test. Ich bin bereit zu sterben, aber ich glaube an dein Wort und dass mir nichts passieren kann. Sollte dein Plan anders sein, bin ich bereit, dich zu treffen. Mein Leben ist in deinen Händen. Möge dein Wille geschehen. Dann hob er das Glas an seine Lippen und trank es in einem Zug aus. Der Polizeiinspektor und der Arzt schauten einander überrascht an. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass er wirklich trinken würde, sondern dass er zuvor aufgeben würde. Sie warteten darauf, dass er zusammenbrach, so wie es auch mit dem Hund geschehen war. Doch Sekunden wurden zu Minuten. Und Minuten schienen wie Stunden. Und komplette Stille erfüllte den Raum. Und alle erwarteten auf den unausweichlichen Tod. Dann, nach einigen Minuten, rührte sich der Arzt als erstes. Er nahm den Arm des Christen und fühlte nach dem Puls. Der war normal. Er untersuchte ihn nach den anderen Symptomen, doch er fand keine. Fassungslos und voll Erstaunen setzte er seine Untersuchung weiter fort, doch er konnte nicht einmal eine Spur einer schädlichen Auswirkung des Giftes finden. Schlussendlich warf er sich zurück in seinen Sessel, war einen Moment wie erstarrt, dann sprang er wieder auf, griff in seine Hosentasche, nahm seine Karte der Kommunistischen Partei heraus, riss sie in zwei Hälften und warf sie auf den Boden. Dann griff er nach der Bibel, hielt sie und sagte, ab dem heutigen Tag glaube ich ebenfalls an dieses Buch. Es muss wahr sein. Ich bin jedenfalls bereit zu glauben an diesen Christus, der dieses Werk vor meinen Augen getan hat. Muss Gott immer so handeln? Nein. Kann er immer so handeln? Ja. Es ist seine Verantwortung. Wir sind die Gesandten. Wir sind verantwortlich für unseren Gehorsam. Was dann passiert, ist Chefsache. Ich fasse diese Geschichte nochmals kurz zusammen und versuche sie in deinen Gedanken, in deinem Kopfkino ganz konkret vorzustellen. Die Jünger hatten Angst. Sie verschlossen alle Türen. Sie warteten im Raum und plötzlich ist Jesus da. Er änderte nicht die Umstände, aber er war bei ihnen mit seiner Präsenz. Jetzt spricht er ihnen den Frieden zu. Er zeigt ihnen seine Wundmale und er spricht nochmals seinen Frieden zu. Die Jünger werden froh. Und jetzt sendet er sie aus und rüstet sie dazu aus mit dem Heiligen Geist und mit Vollmacht. Wo würdest du dich eintragen? Wo bist du in dieser Geschichte? Gott möchte, dass wir aus dem Raum sind und mit einem genialen Steak unterwegs sind. Und die Leute nicht den Knochen wegnehmen wollen, sondern etwas bieten wollen, das alles übersteigt. Und dafür möchte ich beten. Ja, Jesus Christus, danke für diese absolut geniale Botschaft, die du uns gibst. Danke, dass du uns so etwas Geniales anbietest. Etwas, was alles übersteigt, auch die Vernunft, obwohl die auch gut ist. Aber du bist einfach größer. Danke. Und du siehst jetzt, wo jeder von uns steht. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir nicht uns zurückziehen, nicht hinter Türen verschanzen, sondern rausgehen mit diesem Steak, das du uns gegeben hast, das wir erlebt haben und es anderen weitergeben. Und wir bitten jetzt nochmals ganz besonders für Kinder und Jugendliche, die ganz besonders leiden in dieser Zeit jetzt aktuell, dass du ganz fest bei ihnen bist und dass du uns hilfst, auch für sie einfach ein Vorbild zu sein. Einfach durch unsere Fröhlichkeit, durch unseren Frieden, den du uns geschenkt hast. Danke, Jesus. Amen.